Letzter Punkt wäre Wertkritik und Krise, indem man nochmal zurückkommen könnte, auch gerade auf diese Fragen. Ganz kurz, ich habe mich da jetzt orientiert an zwei Texten. Ich sehe, der eine zumindest ist ja auch aktuell, nämlich einerseits von Robert Kurz, damals Mitte 90er Jahre, Himmelfahrt des Geldes, und andererseits einen neueren Text von Norbert Tränkle, Weltmarktbeben. Ich behaupte, dass wir gerne widersprechen, dass beide Texte im Wesentlichen die gleichen Argumentationsgänge haben und zumindest auf die gleichen Argumentationsmuster rekurrieren. Ich beginne eigentlich bei dem Kurz, weil ich nach wie vor diesen Text immer noch als einen sehr instruierenden und sehr differenzierten betrachte, an dem man auch ganz gut ansetzen kann, um diesen Ansatz, diesen wertkritischen Krisenansatz nochmal zu beleuchten. Der Kurz geht meines Erachtens eben von aus, ein zentraler Punkt bei dem Kurz ist der sogenannte unproduktive Sektor. Er sagt also, vielleicht mal kurz zurückzugehen, was heißt unproduktiver Sektor? Das gibt es sozusagen aus dem Produktiven. Der Marx unterscheidet zwischen produktiver Arbeit und unproduktiver Arbeit. Produktive Arbeit ist zunächst mal alle Arbeit, die Mehrwert produziert. Das ist die allgemeine Definition von produktiver Arbeit. Das heißt aber gleichzeitig, stellt der Marx fest, dass das sozusagen aus der Sicht des Einzelkapitals richtig ist. Eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Denn letztendlich, und da bezieht er sich im Wesentlichen auf das Zirkulationskapital, gibt es Kapitale, die der Form nach Kapital sind und in dem auch lohnabhängige Beschäftigung existiert. Aber diese lohnabhängige Beschäftigung produziert keinen Mehrwert, sondern eignet es für das jeweilige Kapital an. Soll heißen, hier findet keine Wertschöpfung statt, denn die findet statt sozusagen im sogenannten realwirtschaftlichen Kapital, sondern die Zirkulationskapital, also Banken und Kreditinstitute, produzieren nichts, sondern sorgen nur für die Transformation der wahre Geldbeziehung. Das heißt, hier werden Werte nicht zusätzlich geschaffen, sondern der Formwandel des Wertes wird bewirkt. Und für diesen Formwandel des Wertes, der notwendig ist, und für die Funktion, die diese Kredit- und Bankensysteme erfüllen in der Akkumulation, eine notwendige Funktion, gleichwohl keine wertschöpfende. Für diese Funktion sozusagen eignen sie sich einen Teil des Wertes, des Mehrwertes an. Ja, sie machen sozusagen das Realwirtschaft, die Kapital diesbezüglich tributpflichtig, sagt, okay, du kriegst mein Geld, dafür das brauchst du auch, um entsprechend akkumulieren zu können, aber gleichzeitig will ich einen Teil des Mehrwerts haben. So teilt man sich sozusagen rein logisch den Mehrwert, den gesamtgesellschaftlichen Mehrwert auf. Es wird hier aber kein zusätzlicher Mehrwert geschaffen. Die Arbeit, die deshalb sozusagen hier geleistet wird, ist, wurde kurz im Anschluss an Marx, eben keine produktive Arbeit, weil sie keinen Mehrwert schafft, sondern nur ihn verteilt. Sie sorgt nur dafür, dass dieser Mehrwert verteilt wird, von einer Sphäre in die andere. Das wäre eben unproduktive Arbeit. Gesamtgesellschaftlich gesehen ist es kein zusätzlicher Mehrwert, der geschaffen wird hier. Genauso beim Handel, wobei beim Handel ganz stark unterschieden werden muss zwischen den wirklichen Handelsfunktionen, also nur der Vermittlung sozusagen einer fertig produzierten Ware und darüber hinausgehender Funktionen, die sehr wohl produktiv sein können, wie Lagerhaltung, Logistik, Transport. Ja, das unterscheidet Marx auch immer sehr stark, weil hier werden sozusagen Gebrauchswerte verfügbar gemacht und das ist sehr wohl ein zusätzlicher Gebrauchswert, der geschaffen wird und mithin eben auch ein Wert, sofern er unter kapitalistischen Bedingungen geschaffen wird. Anders ist sozusagen die Tatsache, dass überhaupt der Handel außerhalb der logistischen und Transportdienstleistung für sich genommen keinen neuen Wert schafft. Ebenso sind alle Arbeiten, die jetzt nicht sozusagen dazu führen, das schrieb der Kurz auch nochmal hervor, dass eben letztendlich eine Arbeit produktiv konsumiert werden kann. Unproduktive Arbeit. Zum Beispiel, der Marx sagt das selbst, wenn jetzt jemand nicht im Betrieb eines kapitalistischen Unternehmers arbeitet und dort, sagen wir, Autos produziert, ist er zweifelsohne ein produktiver Arbeiter. Wenn der gleiche Mensch aber im Garten des Kapitalisten, dessen Garten pflegt, ist er das nicht. Weil er wird sozusagen ganz einfach von diesem Kapitalisten unproduktiv konsumiert. In dem Augenblick produziert er keinen Mehrwert für ihn. Im Gegenteil, er gibt also quasi ganz einfach einen Teil seiner Revenue für diese Dienstleistung etwas aus, wie er etwas ausgibt, wenn er einen Apfel kauft oder irgendwas anderes halt. Ja? Dass er ganz persönlich konsumiert. Da wird also diese Arbeitskraft nicht produktiv konsumiert. Und da ist unbedingt die Arbeitskraft oder der Arbeiter auch kein produktiver Arbeiter. Er produziert keinen Mehrwert, auch wenn er für Kapitalisten arbeitet. Aber er arbeitet hier nicht als produktiver Arbeiter. Und es geht so weiter auch, dass man die Frage immer dann stellt, oder der Kurz stellt im Anschluss an Marx die Frage, wann rein kreislauftheoretisch, also vom gesamtgesellschaftlichen Prozess heraus, ist jemand produktiver Arbeiter und wann nicht? Und er ist ein produktiver Arbeiter, wenn er, wie gesagt, zur produktiven Konsumption beiträgt. Das heißt, wenn er quasi letztendlich für die Verwertung des Kapitals und Neuschöpfung von Mehrwert letztendlich sorgt. Er sagt aber genau, dieser unproduktive Teil der Arbeit nimmt systematisch zu. Das ist nicht zu verletzen, die staatlichen Dienstleistungen. Auch die staatlichen Dienstleistungen gehören nicht zur produktiven Arbeit, all die, weil hier kein Mehrwert erzeugt wird. Ja, auch der Staat sozusagen, ähnlich wie der Kapitalist, konsumiert sozusagen bestimmte Dienstleistungen und stellt sie quasi letztendlich gegen Gebühren, ohne dass aber Mehrwert produziert wird zur Verfügung. Also hier gibt's auch nur ist der Staat nur eine Umverteilungsinstanz zwischen Abgaben und Steuern und Dienstleistungen. Hier werden keine neuen Werte produziert. Hier werden auch keine Waren produziert. Das Waren produziert werden ist der Voraussetzung, dass hier sozusagen letztendlich auch Wert und Mehrwert produziert werden kann. Also all das ist sozusagen aus Sicht des Kapitalismus unproduktiv. Muss man vorstellen, unproduktiv heißt nicht, dass es unnützlich ist. Unproduktiv nicht gleich nutzlos. Das ist kein Synonym hier, sondern unproduktiv ist überhaupt keine moralische Kategorie, sondern soll nur heißen, produziert kein Kapital. Das heißt unproduktiv. Ist immer nur bezogen auf den eigentlichen Sinn dieser Gesellschaft, nämlich Kapital zu produzieren. Und bezüglich dieses Sinns, Kapital zu produzieren, mehr produzieren, ist die Arbeit unproduktiv. Die kann trotzdem Gebrauchswerte schaffen, keine Frage, das tut sie auch. Ja? Und sie kann auch sehr, sehr Nützliches schaffen. Das war auch in den 70er und 80er Jahren zum Beispiel eine lange Diskussion um die Frage, ob jetzt Hausfrauen produktive Arbeiterinnen sind. Ja? Weil man da meines Erachtens kurz geschlossen hat zwischen nützlicher oder funktional notwendiger Produktion und eben produktiver in diesem Sinne einer Mehrwertproduktion. Gut. Ja, alle Infrastrukturmaßnahmen zum Beispiel.
Also Straßenbau.
Ja. Das sind Dienste, die sozusagen auch über Steuern finanziert werden, nicht als Waren produziert und verkauft werden, ja, gleichwohl Dienstleistungen sind, ja, aber auch kein Mehrwert erzeugt wird. Also alle sozusagen Dienstleistungen des Staates, die letztendlich auch aus Abgaben und Steuern finanziert werden, von daher letztendlich nichts anderes sind als nicht warenförmige Dienstleistungen.
Aber braucht er nicht ein Kapitalist die Straße?
Bitte?
Der Kapitalist braucht die Straße.
Ja, das ist richtig, aber der verkauft in der Tat seine Dienstleistung oder seine Ware, die Straße nimmt an den Staat. Das ist richtig. Insofern ist er Kapitalist und macht auch, der verkauft die Straße als Ware, aber nicht dem, der darauf fährt. Dem Staat verkauft er als Kapitalist diese Ware, das ist richtig. Aber der Staat selbst sozusagen, der aus Steuermitteln diese Ware kauft, letztendlich produziert die Straße ja nicht. Er stellt sie der Allgemeinheit als Dienst zur Verfügung. Er verkauft es ja nicht. Normalerweise nicht. Auch das ist eine Frage der Privatisierung, das geht dann auch weiter, aber das ist eine andere Sache. In dem Augenblick, wo die Straße sozusagen an einen Kommunisten verkauft werden, der dann wegen mir Wegezoll erhebt oder was immer auch, und somit quasi diese Straße als Dienstleistung verkauft wie die andere Straße auch und letztendlich daraus auch Mehrwert schöpft, ist natürlich eine Ware. Und wenn es eine Ware ist, die kapitalistisch verwertet wird, dann gibt es auch Mehrwert. Das macht dann Sinn. Marx selbst drückt das sozusagen an dem Lehrerbeispiel aus. Wo er sagt, also wenn ein Lehrer eben im Staatsdienst ist und da Köpfe bearbeitet, dann schafft er den genauso gleichen Gebrauchswert, wie wenn dieser Lehrer in einer Privatschule ist unter einem privaten Kapital, das eben Ausbildung vermarktet da Gebrauchswerte schafft. Die Bauschen sind genau gleich. Auf der einen Seite werden sozusagen Werte geschaffen, weil das Ganze als eine Ware verkauft wird. Das andere Mal ist es sozusagen eine Dienstleistung, die keine Warenform annimmt. Gut, und der Kurzzünder geht eben davon aus, dass dieser unproduktive Sektor seit Beginn des 20. Jahrhunderts gestiegen ist, insbesondere natürlich im Bereich des Zirkulationskapitals, was ich vorhin schon andeutete, dass damit die Notwendigkeit, immer mehr sozusagen fiktives Kapital auch der Akkumulation zur Verfügung zu stellen, damit ernötigt hat, dass das Kredit- und Bankensystem gewachsen ist. Gleichzeitig ist die Staatsquote gestiegen, das heißt also der Staat immer stärker auch in Erscheinung getreten und hat natürlich dann über Steuern und Abgaben letztendlich auch hier den unproduktiven Bereich erhöht. Und dann gibt es eben auch darüber hinausgehend unproduktive Teile, die eben in der Arbeiterbevölkerung selbst angesiedelt sind, wo man sagt, okay, aus Sicht des Kapitals sind natürlich alle, die zwar Einkommen beziehen, gleichwohl aber nicht produktiv konsumiert werden, als da sind alte, behinderte Kinder, sind natürlich Vorfräse, sind natürlich sozusagen ein Ballast, ne, sind unproduktiv, und in dem Augenblick gehören sie sozusagen, erhöhen sie sozusagen den Anteil der Unproduktiven innerhalb der Arbeiterklasse selbst. Das heißt, dieser säkulare Anstieg des unproduktiven Sektors, der zu beobachten sei, seit Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde eben noch kompensiert durch die fordistische Entwicklung. Das heißt, die gleichzeitige Erhöhung der Arbeitsproduktivität durch zunehmende Automation, gerade natürlich exemplarisch hier die Autoindustrie, aber nicht nur die, und gleichzeitig eben auch eine teilweise Intensivierung der Arbeit, wie sie der Taylorismus mit sich brachte, denn man darf nicht vergessen, dass der Taylorismus eigentlich ist keine Methode, um die Arbeitsproduktivität zu erhöhen, sondern im Wesentlichen, um die Arbeitsintensität zu erhöhen, nämlich letztendlich entsprechend den Arbeitsalltag zu verdichten. Gleichwohl geht er einher mit der Automatisierung, denn in dem Augenblick, wo ich bestimmte Sachen im Rahmen der wissenschaftlichen Betriebsführung letztendlich schematisiere Abläufe, werden sie auch automatisierbar. Und in dem Augenblick, wo sie automatisiert werden, entstehen Arbeitsplätze mit geringer Qualifikation, die wiederum letztendlich auch stärker verdichtbar sind. Genau das, was der Taylorismus gemacht hat. Also geht sozusagen Taylorismus, Fordismus, gehen Hand in Hand. Ja? Und hier also auch die Erhöhung der Arbeitsproduktivität und die Erhöhung der Intensität der Arbeit gehen hier auch Hand in Hand. Und diese besondere Entwicklung, die dazu führte, dass die Erhöhung der Arbeitsproduktivität auch Hand in Hand ging mit der entsprechenden Erweiterung des Kapitals, also mit Erweiterung der Investitionen, sorgte dafür, dass letztendlich da so eine gewisse Balance entstand, die zu einer prosperitären Entwicklung über längere Zeit führte. Und diese prosperitäre Entwicklung, die verdeckte so kurz zunächst einmal die entsprechenden negativen Wirkungen des anwachsenden, quasi im Schatten dieser prosperitären Entwicklung anwachsenden, unproduktiven Sektors. Der Punkt ist einfach, dass die Überakkumulationskrise Anfang der 70er Jahre, die ja nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland stattfand, sondern eigentlich zumindest in allen entwickelten kapitalistischen Ländern mehr oder weniger stark ausgebildet war, dass diese Krise, diese Strukturveränderungen, die stattgefunden haben in der ersten Hälfte hinaus, des 20. Jahrhunderts, dass die wirksam wurden, jetzt zutage tritten, so eben die Argumentation von Kurz. Der Punkt ist, wichtige Sache war eben auch die Aufhebung des Goldstandards 1971. Da sagt er ganz einfach, das ist das Ergebnis des Fordismus selbst gewesen, weil die Bindung an den Goldstandard hat sozusagen dieses zusätzliche Bedarf an fiktivem Kapital, an Liquidität nicht mehr sicherstellen können. Deswegen ist sozusagen in der Vergangenheit schon, in den Jahren davor bereits der Goldstandard faktisch aufgegeben worden. Und das ist zwar nicht in Erscheinung getreten, auch besonders der Tatsache, dass der Dollar eben Weltgeld war und von daher auch eine entsprechende Inflationswirkung weltweit abgewälzt werden konnte. Aber nichtsdestotrotz war der Goldstandard irgendwann absurd und wurde eben um eine auch stärkere Liberalisierung des Finanzmarktes und damit auch stärker auch noch ein fiktives Kapital zur Verfügung zu stellen, endgültig aufgegeben, was damit auch dann das gesamte System von Bretton Woods obsolet gemacht hat. Und dadurch letztendlich ist sozusagen der liberalisierte Finanzmarkt durch ins Rollen gekommen. Hier würde ich sagen, ist der unproduktive Sektor nochmal gewachsen. Und gleichzeitig mit dem Problem des unproduktiven Sektors, und hier hat der Kurz eigentlich eine ganz eigenständige Interpretation des tendenziellen Falls der Profitrate, wo er sagt, es ist nicht nur der Tatsache, dass durch die organische Wertzusammensetzung letztendlich die Profitrate sinkt, sondern gleichzeitig nimmt die Variable der mehrwertschaffende Teil des variablen Kapitals ab, weil eben immer mehr von dem variablen Kapital nicht mehr produktiv ist. Und dadurch sozusagen ist jetzt nicht nur ein Druck auf die Profitrate seitens der Erhöhung der organischen Wertzusammensetzung, sondern gleichzeitig ein Druck durch sozusagen ein Abfallen des Anteils der produktiven Arbeit, die eigentlich den Mehrwert erzeugt. Das ist ein eigentlich zentrales Argument, und er sagt eben letztendlich, die Überakkumulationskrise hat dann letztendlich zu einer strukturellen Überakkumulation, einer strukturellen Inflation geführt, all dieweil eben dieser liberalisierte Finanzmarkt dann Geld zur Verfügung stellte, das keine reale Entsprechung in der Realwirtschaft mehr hatte. Das nennt er Entsubstantialisierung des Geldes. Die darauf folgende Politik der neoliberalen Offensive lässt sich sozusagen genau lesen als Marx Gegenwirkung des tendenziellen Falls der Profitrate. Alles, was dann passierte, ist genau das, was er da als Gegenwirkung sagt. Das ist sozusagen zunächst einmal die Erhöhung der Konkurrenz der Arbeiter untereinander, die Senkung ihrer Arbeitskraft unter dem Wert, die Erhöhung durch die Regulierung letztendlich der Verlängerung der Arbeitszeit, der Wochenarbeitszeit, der Jahresarbeitszeit, die Intensivierung der Arbeit. All das sozusagen sind eigentlich Sachen, die gegen den tendenziellen Fall gegenwirken und auch zeigen, dass sozusagen ohne das Problem erkannt wird, durchaus sozusagen in der Praxis dieses Problem damit mit allem Nachdruck angegangen wurde. Gleichzeitig wurde versucht, von den Kapitalen, die sich das leisten konnten, auch mit dem Finanzschub aus dem liberalisierten Finanzmarkt, sowas wie eine neue Rationalisierungsschub einzuleiten, und haben dann halt quasi hier auch insbesondere die mikroelektronische Revolution angeschoben. Das heißt, die mikroelektronische Revolution ist auch meines Erachtens, und so interpretiere ich den Kurz auch, eben durchaus eine Folge letztendlich der Überakkumulationskrise und sozusagen eines geöffneten Finanzmarktes, die jetzt auf einmal Gelder zur Verfügung stellt, auch effektives Kapital, was weitgehende Rationalisierungsinvestitionen ermöglichte und damit die ganze mikroelektronische Revolution. Die Argumentation von dem Kurz führt dann dazu, dass man immer sagt, okay, letztendlich ist aber führt die strukturelle Überakkumulation dazu, dass die trotz Rationalisierungsoffensive, trotz mikroelektronischer Revolution letztendlich die durchschnittliche Profitrate im realwirtschaftlichen Bereich nicht mithalten kann mit den hohen Zinsraten im Finanzbereich, im Finanzsektor. Und deswegen sogar eine Flucht in den Finanzsektor beginnt und sich da eine so eine Finanzblase auftut und das Ganze sozusagen pervertiert zum Casino-Kapitalismus. Etwas verkürzt jetzt dargestellt, eine Argumentation. Das Problem, was jetzt sich stellt, ist für mich halt, was es mit der Finanzblase auf sich hat. Im Großen und Ganzen kann ich dem Kurz folgen, und wenn ich jetzt den Aufsatz Weltmarkt geben von dem Tränkle gelesen habe, so geht im Wesentlichen die Argumentation ähnlich wie bei dem Kurz. Eben auch da von struktureller Überakkumulationskrise, von Flucht in den Finanzsektor, ins fiktive Kapital, von Finanzblase. Das hört sich alles sehr plausibel an. Für mich ist das Problem, dass ich mir ohne Finanzblase nichts vorstellen kann. Ich kenne Seifenblasen, und das anscheinend ist daran auch sozusagen vieles metaphorisch genommen worden. Denn Seifenblasen, die hat man, die bläst man raus und die halten sich relativ lange. Ja, und irgendwann und gehen eigentlich manchmal auch nur kaputt, wenn man reinsticht. Wenn ich das so übertrage, und manchmal habe ich, wie gesagt, den Eindruck, dass das da ähnlich gedacht wird, dann habe ich eine Finanzblase, die eigentlich eine relative Eigenständigkeit hat zur realen Verwertung. So wird das angedacht. Das heißt, dass also auch da sich über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, Finanzblasen aufbauen können, die sich offenbar sozusagen von der realen Verwertung vollkommen unberührt zeigen. dass ich also komischerweise Zinsraten habe, die deutlich höher sind als die durchschnittliche Profitrate. Ja, weil sonst wäre diese Entwicklung gar nicht möglich. All das verleitet natürlich, dass man sagt, okay, vielleicht hat der alte Marx dann doch nicht recht, wenn er behauptet, dass Zirkulationskapital, insbesondere Banken und Kreditwesen, aber auch das entsprechende fiktive Kapital, all das ist nicht nur einfach eine Teilmenge, oder der Zins ist nicht eine Teilmenge des gesamtgesellschaftlichen Profits, sondern hat eine eigenständige Wertschöpfungsbedeutung, ist also selbstständige Wertschöpfungsquelle. Ja. Es gibt da Ansätze, formuliert unter anderem von dem Norman Quack, der diese versucht hat, im Rahmen der Situation eine monetäre Krisentheorie zu entwickeln, die genau solche Sachen aufnimmt und sagt, okay, man muss es anders sehen, man muss also sehen, dass die Finanzprodukte eine eigene Quelle von Wertschöpfung sind. Zumindest scheint es also auch unterstellt zu sein bei Kurz oder auch bei Trenkle, in dem Augenblick, wo sie dieser Finanzblase eine längerfristige Existenz unterstellen, wenngleich sie auch gleichmaß von Entsubstantialisierung des Geldes sprechen. Aber die Frage ist, wie soll das sein? Wie soll also sozusagen eine Finanzblase, also ein wie immer auch bestimmte Wert einer Menge oder Masse, da quasi eine eigenständige Existenz bekommen und erst dann verzögert, wenn überhaupt platzen, was immer das dann auch letztendlich sein soll. Ich denke, hier wird also auch wieder die Illusion der Wertbauaufbewahrung, die gleich zum Anfang beim Schatz schon vorhanden ist, nochmal reaktualisiert. Denn wenn wir uns den Schatz vor Augen führen, dann ist der Schatz ja letztendlich keine wirkliche Wertaufbewahrung, sondern letztendlich habe ich da etwas, was mir eine Anwartschaft auf einen bestimmten Teil des Produktes darstellt. Und diese Anwartschaft habe ich nur, solange produziert wird und solange sozusagen auch der Teil, den ich hier sozusagen dann wieder reinbringe, produziert ist. Wenn er nicht produziert ist, dann ist auf einmal meine ganze Anwartschaft hin. Das heißt, ob das nun Gold ist oder was immer auch, oder Wertzeichen, in dem Augenblick sozusagen, wo nicht produziert wird, ist das alles Luft. Ist das gar nichts. Ja? Denn auch das Gold ist nichts anderes, als dass sozusagen in dieser Geldware eine bestimmte gesellschaftliche Arbeit nur insofern vorhanden ist, als dass sozusagen weiterhin eine Goldproduktion läuft und ich sagen kann, jawohl, ich habe jetzt Gold, das weiterhin produziert wird und würde ich es jetzt verkaufen, würde ich es zu den Bedingungen verkaufen können, zu denen dieses Gold im Augenblick produziert wird. Weil es eben Teil dieser gesamten Goldproduktion wäre. Deswegen kriege ich auch nie den Wert, den ich mal realisiert habe, sondern immer nur den Wert, der im Augenblick sozusagen für die Produktion letztendlich maßgebend ist oder für die Produktion maßgebend ist. Wertaufbewahrung ist also eine Illusion. Es ist eine vollkommene Illusion. Wert kann man nicht aufbewahren. Schätze bilden heißt letztendlich nur, sozusagen eine Anwartschaft auf das jeweils laufende Produkt zu haben, was es auch hergeben muss. Deswegen auch das Problem mit der Schatzbildung. Und hier eben klingt denn meines Erachtens an, dass sowas wie Wert, dass so Wert heraustreten kann irgendwie aus der und eine eigenständige zumindest zeitweise Existenz haben kann und dann irgendwann als Blase platzt. Es ist für mich eine Sache, die ich so schwer nachvollziehen kann. Ich meine vielmehr, das, was wir hier sehen, warum die Zinsraten höher sind als die durchschnittliche Profitraten, liegt daran, dass Zinsraten ja letztendlich nicht immer nur direkte Anteile an der Profitrate sind, sondern gleichzeitig Umverteilungsprozesse darstellen. Nämlich, nehmen wir die Staatsanleihe zum Beispiel. Wenn ich eine Staatsanleihe als Kapitalist ordere, und die Staatsanleihen sind immer die ursprünglichste Form gewesen, und ich da einen Prozentpunkt mehr Zinsen kriege, als wenn ich jetzt als die Durchschnittsprofitrate ausmacht, so heißt das nichts anderes sozusagen, dass ich damit sozusagen die Zinsen, die ich hier bekomme, bezahlt werden aus Revenuen. Und die Revenuen sozusagen die, wie sie im Steuerstaat sozusagen, bei Staatsverschuldung, die Steuern sind, die eingezahlt worden, die Abgaben. Das heißt, ich habe also quasi über die Zinsrate der Staatsanleihen, habe ich nicht nur einen Anteil an den laufenden Produktionen, ich habe gleichzeitig auch einen Anteil an den Revenuen aus der laufenden Produktion. Und damit sozusagen nichts anderes als eine Umverteilung. Und da wir wissen, dass seit Anfang der 80er Jahre der Staat im Wesentlichen Lohnsteuerstaat ist, ist zum Beispiel das nichts anderes als eine zusätzliche Ausbeutung vermittelt über den Finanzsektor. All das heißt natürlich nicht, dass die Finanzblase nicht etwas heißt, sozusagen, dass da also einerseits notwendige Mittel bereitgestellt werden, denn es wird nämlich über die Erklärung sozusagen einer hohen Zinsrate auch unter anderem zugegriffen werden müssen auf die entsprechende höheren Bedarf in dem realwirtschaftlichen Sektor. Das ist, glaube ich, mal zu Ende gekommen. Das ist, glaube ich, etwas spät. Gut, vielleicht mache ich das einfach etwas schneller, als ich es vorhatte, bevor hier sich alles auflöst. Denn ich meine, das fiktive Kapital ist eben nicht einfach entartetes, raffendes Kapital nach dem Motto, was hier also das an sich reißt, was es kriegen kann, warum auch immer, sondern hat eine Funktion, die letztendlich dieses wahrnimmt, nämlich gerade in einer dynamisierten Verwertung liquide Mittel zur Verfügung zu stellen, die überhaupt das Problem einer ständig sozusagen erneuernden Verwertung lösen muss. Nämlich gerade vor dem Hintergrund des tendenziellen Falls der Profitrate ist das Problem, dass ich, und hier käme ich nochmal auf die Krisenleute zu sprechen, dass ich ja eigentlich einen eher schwindsüchtigen Teil der gesellschaftlichen Arbeit habe, der dann quasi wiederum letztendlich erzwingt, dass neue Arbeit eingesaugt wird, um Arbeit zu verwerten. Und dieser immer wieder sozusagen Einsaugen neuer Arbeit bedarf des ständigen moralischen Verschleißes. Das heißt, ich habe jetzt sozusagen seit über 100 Jahren einen Rückgang von dem agrarwirtschaftlichen Sektor von mal im 19. Jahrhundert an die 80% auf heute, glaube ich, 6%. Den gleichen Verlauf nimmt die Industrieproduktion. Man hat damals schon gesagt, das ist das Ende des Kapitalismus, weil der landwirtschaftliche Sektor als primärer Sektor da schwindsüchtig ist. Das ist heute 6%, das interessiert keinen mehr. Auch die Industrieproduktion wird in ähnlichen Verlauf nehmen. Interessiert das Kapital aber nicht, weil dem Kapital geht es nur darum, sozusagen lebendige Arbeit einzusaugen, um durch das Einsaugen von lebendiger Arbeit eben auch mehr Arbeit generieren zu können oder sich aneignen zu können. Und das tut es letztendlich, indem es immer wieder neue Anlagesphären, immer neue Formen sozusagen der Produktion erfindet. Und ein ganz wichtiger Hebel bei der ganzen Sache ist der moralische Verschleiß. Das heißt, der moralische Verschleiß hat Marx im Wesentlichen formuliert auf das fixe Kapital, auf das kontante Kapital, auf die Maschinen letztendlich, die nicht nur technisch verschleißen, sondern letztendlich eben auch nicht mehr technologisch up-to-date sind, weil sie nicht mehr sozusagen die mögliche Produktivität entwickeln können. Deswegen müssen sie vielleicht nicht nach 20 oder 30 Jahren erneuert werden, wo sie dann technisch kaputt sind, sondern nach 5 Jahren, weil danach neue Maschinen kommen, die besser produzieren können. Das ist der moralische Verschleiß. Und diesen moralischen Verschleiß haben wir auch im Konsumsektor. Das heißt, es werden hier ständig letztendlich Sachen, die lange bevor sie technisch verschlissen sind, moralisch verschlissen, um hier gleichzeitig Arbeit auf diese Art und Weise zu vernichten, um neue Arbeit einzusaugen. Und dieses Spiel kann ich eigentlich unendlich treiben. Diesem Spiel gibt es keine wirkliche Ende. Es ist natürlich eine Spirale, die sich immer wilder dreht und natürlich zur Folge hat, dass die Ressourcen, auf denen sie gründet, nämlich die Arbeitskraft und die Natur, immer stärker sozusagen ausgebeutet werden, immer stärker sozusagen vernutzt werden. Das ist eine ständige Vernutzung sozusagen von Ressourcen, weil sozusagen ich das Problem, dass ich eben hier dieser Einsparung von Arbeit immer, ich sage mal, ungezügelter begegnen muss. Ja, immer neue sozusagen Verwertungsfelder finden muss. Und hier, bei dieser wahnsinnigen Dynamik, die sich hier entwickelt, muss sozusagen immer in kurzer Zeit immer neue Anlagensphären, immer neue sozusagen eine Investitionsmöglichkeit gefunden werden und alte zerstört werden. Und genau in diesem sozusagen Spannungsfeld tritt eigentlich das fiktive Kapital, das hier diese Funktion erfüllt. Gleichwohl aber, gerade weil sie ein wahnsinniger Hebel ist, auch letztendlich entsprechend sensibel für Fehlallokationen ist, wie sich gerade im Augenblick zeigt. Das heißt, wir können bei weit verletzten Zahlungsketten, hier schließt sich sozusagen auch hier die Gedankenkette, können dann eben dann bei Fehlallokationen, die natürlich bei der Planlosigkeit der Investitionen passieren können, auch entsprechende Disproportionalitäten entstehen, die das Gesamte zum Erliegen bringen, weil eine Geldkrise sich ausprägt, weil Geld nicht mehr vorhanden ist, um die gesellschaftliche Arbeit darzustellen und damit auch sowas wie eine gesellschaftliche Kohärenz zu erzeugen. Das ist das Hauptproblem, was sich stellt, auch hier der Widerspruch zwischen der Notwendigkeit einerseits eines erweiterten Finanzsektors, aber andererseits auch die Risiken, die er birgt, im Hinblick sozusagen auf Finanzkrisen, ähnlich wie wir sie im Augenblick eben verfolgen können. Vielleicht das schon ganz kurz abschließend.